Hallo, herzlich willkommen Darmstadt. Willkommen am Nikolaustag. Willkommen auf dem Technical Summit von uns. Ja. Habt ihr alle Nikoläuse bekommen schon? Nee? Keiner hat euch gedacht? Sorry, ich habe noch einen. Ich kann nur einen verschenken gleich. Ja. Für die beste Frage zum Schluss oder so. Ja. Gut, wir haben viel vor, also sollte ich vielleicht ein bisschen weniger quatschen. Die Keynote war ja schon voll mit vielen interessanten Informationen, auch mittlerweile mit Demos. Die war auch sehr technisch. Wir sind ja auf dem Technical Summit. Wir sind das Gegenstück so ein bisschen dazu. Wir sind weniger technisch heute unterwegs, obwohl wir eigentlich aus der Technik kommen. Wir werden keine Demos zeigen, sondern erklären, warum das Ganze eigentlich ist und warum Microsoft vielleicht auch das tut, was sie tun oder was wir vielleicht daraus lernen können und ableiten sollten und tun sollten.
Genau, wir wollen uns ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie können wir die Herausforderungen, die im Bereich der Softwareentwicklung so anstehen. Jeder spricht von digitaler Transformation, alle sagen, hey, Software ist überall und tatsächlich, wenn ich hinschaue, es ist auch so, Software steckt inzwischen überall und Software beginnt unsere Welt, wie wir sie kennen, sehr fundamental und grundlegend zu verändern.
Ich bin froh, dass du nicht verbessern gesagt hast, sondern nur verändern. Mal zum Besseren, mal zum weiß ich noch nicht.
Genau. Wir wollen ja mit DevOps und Business Agility dazu beitragen, dass es mehr Gutes als Schlechtes gibt aus der digitalen Transformation.
Das hast du schön gesagt, Thomas. Wir sind eigentlich ja Techniker, wo wir herkommen, auch vom Herzen, und haben irgendwann dann angefangen mit Team Foundation Server. Das war das Produkt, von dem wir erwartet haben, dieses Werkzeug wird alle Probleme lösen. Ja, wir haben sehr fest dran geglaubt. Wir haben festgestellt, Werkzeug alleine scheint doch noch nicht jedes Problem zu lösen. Dann kam aber zum Glück Scrum. Also Scrum gab es schon länger, aber dann haben wir den Scrum-Zug entdeckt und gesagt, das wollten wir, so wollten wir schon immer arbeiten. Wenn man sich nur genau an Scrum hält, dann wird es endlich klappen. Wir werden alle unendlich mit dem Tool zusammen, wir werden unendlich glücklich. Ja gut, hat auch nicht bei jedem Team so 100%. Wir haben hunderte Leute geschult und jeder vierte wurde auch glücklich damit. Kann man so pauschal sagen. Plus minus, das ist eine interne Statistik. Und jetzt glauben wir, DevOps ist die ultimative Lösung von allem. Und wer weiß, womit wir nächstes Jahr hier stehen und sagen, das wird es. Ja.
Ich bin sicher, wir finden noch
was. Wir finden bestimmt einen Nachfolger, ja.
Genau, letztes Jahr waren wir hier schon und haben das Thema DevOps vorgestellt. Und damals sind wir eingestiegen mit so einer kleinen Geschichte. Die ging ungefähr so, dass wir sagen, wir haben als Team den Auftrag bekommen, das Unternehmen zu retten. Die Konkurrenz läuft uns davon, sie haben einfach die bessere Software. Wir haben jetzt kaum 2 Jahre später endlich das Produkt so weit, dass wir es am nächsten Montag releasen können. Die große Launchparty ist dort geplant. Wir sitzen Freitagnachmittag da, warten noch, bis der letzte Bild durchläuft und unsere Admins den Output dieses Bilds auf unser Produktivsystem spielen können, das dann am Montag während der Launch-Präsentation unseres Vorstandsvorsitzenden dann live geschaltet wird. Und die Frage damals war, was passiert jetzt als nächstes? Wie könnte diese Geschichte weitergehen?
Ich glaube, da hat jeder so seine Erfahrungen gemacht, was so passieren kann beim letzten Bild kurz vor dem wichtigen Release. Und ja, sie könnte, es gibt einen positiven Fall und es gibt, glaube ich, sehr viele negative Fälle. Der Bild könnte rot leuchten.
Ja, oder wir könnten feststellen, dass dann nach der Präsentation der Ansturm so groß ist, dass unsere Server leider das nicht verkraften können, dass wir vielleicht auch ein bisschen das unterschätzt haben, wie dann die Performance aussieht.
Ist sowas jemals schon mal passiert bei großen Webseiten? Nee, ne? Die so neu gegründet wurden, dass sie dann nicht erreichbar waren für eine gewisse Zeit. Wir haben in Hamburg die Elbphilharmonie erstaunlicherweise fertig. Ja. Der Ticketverkauf, irgendwann kam dann in der jeder Zeitung, Sie können auch morgen noch auf die Seite gehen, es ist egal, wann Sie hingehen, nicht den großen Ansturm fabrizieren. Das ist auch eine Möglichkeit, durch Presse die Leute von der Seite wieder weglocken, damit sie dann nicht die Seite kaputt machen und die paar Leute, die doch noch draufgehen, noch kaufen können.
Eine neue Form Load Balancing.
Eine neue Form des aktiven Presse-Load Balancing. Genau, oder die Benutzer fangen an, die Seite oder die Software zu nutzen und mögen sie irgendwie nicht so. Sie ist nicht so, wie sie es erwartet haben. Wir sind an den Benutzererwartungen vorbeigeschrammt. Ja. Sie kommt nicht so an.
Wir merken vielleicht, dass die Software sich im Produktivsystem doch anders verhält als auf unserem Testsystem. Irgendwas scheint da möglicherweise schief gehen zu können. Und ich glaube, jeder hat jetzt noch x Szenarien im Kopf, die da auch schief gehen.
Wahrscheinlich brauchen wir auch keine offizielle Statistik, um zu erraten, welcher dieser Fälle am wahrscheinlichsten ist. Genau. Erfolg oder Misserfolg?
Das heißt, letztes Jahr, als wir hier waren, standen wir kurz vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Wir überlegen jetzt einfach mal bildlich, wir haben das Produkt gelauncht. Und das Entwicklungsteam sitzt zusammen mit dem Management und macht nochmal so eine Retrospektive über das Projekt.
Und da fragt der Manager, waren wir eigentlich erfolgreich? Gute Frage.
Ja. Die spannende Frage ist, an welchen Kriterien wird möglicherweise diese Beantwortung dieser Frage festgemacht? Ich glaube, dass es viele Unternehmen gibt, wo in erster Linie auf die entsprechenden Reports geschaut wird und die Frage gestellt wird, sind wir in Time, sind wir in Budget? Wenn ja, dann war das Projekt erfolgreich. Dann haben wir den Jubel und wir sagen, hey, wir haben es geschafft. Wir haben ein gutes Projekt gemacht. Endlich mal wieder ein erfolgreiches Softwareprojekt.
Die Party wird groß ausfallen, die Release-Party. Zu dem Zeitpunkt wissen wir jetzt noch gar nicht, ob die Webseite die nächsten 3 Tage überlebt, aber es war ja nicht Zieldefinition.
Wir haben geliefert, in time, in budget.
Stellt uns direkt die Frage, wer arbeitet in so einem Unternehmen oder kennt eins, arbeitet mit einem zusammen, die diese beiden Dimensionen, ist es pünktlich und ist es im Budget geblieben, als Erfolg werten würden? Ja? Bei wem ist das ganz anders? Erfolg, also Termin und Budget sind egal? Wer kann sich nicht so richtig entscheiden? Okay, es ist nach der Mittagspause, ich merke schon, das wird spannend. Ja, und ich glaube, das ist verbreitet und vieles, was wir tun, das Schätzen, das Planen, alles, was wir eigentlich ableiten, leiten wir ab von diesem Ziel. Ne, wenn unser Ziel ist, an einem Tag etwas fertig zu haben, werden wir das hinkriegen. Weil das war das Ziel und alles, was wir tun, wir schätzen, ob wir es bis zu dem Tag noch schaffen oder nicht, korrigieren notfalls die Schätzung dadurch, dass wir ein Wochenende durcharbeiten, dann war die Schätzung ja doch wieder korrekt, ja, genau. Haben es ja zum Tag geschafft. Aber ist das wirklich, ist das die richtige Kategorie für Software? Sind das die richtigen Faktoren, die wir berücksichtigen wollen, Thomas? Ich weiß nicht.
Also, ich habe da auch so meine Zweifel. Lass uns doch mal was ganz Verrücktes tun.
Du meinst irgendwas, was so gar nicht mit Softwareentwicklung zu tun hat?
Wir könnten mal versuchen, irgendwie so ein Gedankenspiel, so eine Analogie herleiten.
Ja, es liegt ja eigentlich auf der Hand. Womit kann man Softwareentwicklungsprojekte am allerbesten vergleichen? Thomas? Richtig, mit Urlaub. Ja, es lag auf der Zunge, oder? Jeder wollte es gerade sagen. Ich habe schon gemerkt. Mit Urlaub. Wirklich?
Genau. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, wann würde ich einen Urlaub für mich persönlich als erfolgreich werten? Dann, wenn ich sage, wir haben das geplante Budget genau eingehalten und nicht überschritten und ich habe alle Punkte, die auf meiner Liste waren, abgearbeitet, zum Termin, wenn ich wieder zurückreisen muss.
Du bist pünktlich nach Hause gekommen.
Genau, also, genau. Also bei meinen Urlauben, da gibt es doch noch etwas mehr, das dort mit reinspielen sollte, als jetzt nur diese 2 Kriterien. Also ich glaube, ich wäre nicht zufrieden mit diesem Urlaub, wenn nur diese 2 Kriterien erfüllt würden.
Es ist auch eine interessante Analogie mit dem Urlaub, weil man zum Beispiel auch bei Scrum sagt, man soll sich ja nicht totarbeiten. Ne? Sustainable Pace. Man soll nicht mehr arbeiten als unbedingt nötig. Insofern trifft sich das eigentlich ganz gut. Softwareprojekte gleich Urlaub.
Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen was, das thematisch sehr gut passt. Ja, ja.
Hast du heute Morgen noch irgendeinen Satz gelesen, was du mir vorhin erzählt hast? Was war das nochmal für ein Satz?
Genau, das ging irgendwie so, ich möchte meine Arbeit so organisieren, dass ich keinen Urlaub von meiner Arbeit brauche.
So.
ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin auch noch auf der Suche, aber...
Ja, es ist ein weiter Weg.
Genau. Das heißt, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserer Softwareentwicklung.
Ja, was hat den Urlaub denn so besonders gemacht, wenn es also nicht in Time und nicht im Budget war?
Es gab Faktoren, die Spaß gemacht haben. Mhm. Es war Spaß dabei, es gab Dinge, Erfüllung, wo ich sage, die waren interessant, sie haben mich erfüllt, sie waren so, dass sie meine Erwartungen nicht nur erfüllt haben, sondern sogar übertroffen.
Wann ist das letzte Mal mit Software? Egal.
Ja, also bei Software sieht es dann manchmal eher so aus. Und das ist eine Dimension, die wir bei der Frage nach einem Erfolg, nach dem Erfolg eines Softwareprojektes oftmals außen vor lassen. Und das ist der Anwender. Derjenige, der unsere Software bedienen muss.
Und wir meinen auch wirklich den Anwender, der die Software nutzt. Wir meinen nicht, falls es unterschiedlich ist, den Auftraggeber oder Kunden, sondern letztlich ist es wirklich der Nutzer der Software, den wir hier meinen.
Vielleicht auch bei uns intern im Unternehmen, für den haben wir die Software entwickelt, vielleicht haben wir auch ein Produkt entwickelt, das unsere Kunden kaufen. An der Stelle völlig unerheblich, aber es geht um den Anwender. Und die Frage ist, wer zum Henker fragt, haben wir mit unserer Software Anwender glücklich gemacht und bewertet danach, ob unser Projekt erfolgreich war?
Genau, man könnte auch fragen, wann bewertet ein Nutzer eine Anwendung mit 5 Sternen? Ne, amerikanisches System, 5 Sterne das Beste. Wann gebe ich 5 Sterne? Weil sie pünktlich rausgekommen ist? Weil sie nicht mehr in der Entwicklung gekostet hat? Wahrscheinlich nicht. Es sind andere Faktoren. Und da wollen wir hin. Wir glauben, die 5-Sterne-App oder Software, Webseite, was auch immer, das ist ein erklärtes Ziel, was uns allen gut tut. Das ist verdammt wichtig. Und das sollte mehr unser Ziel sein, als nur Budgetfragen und Zeitfragen.
Aber für viele Unternehmen ist dieser Faktor auch viel schwerer zu greifen, zu messen. Also, ob in Time und in Budget, dafür habe ich meine Projekt-Controlling-Reports.
Excel-Sheets.
Genau, da muss ich einfach nur draufschauen und die Ampel ist grün oder rot.
Copy-Paste vom vorigen Quartal nehmen.
Ja. Was du wieder vorschlägst hier. Macht niemand.
Sustainable Pace. Ja, also, ich meine, wenig überarbeiten.
Genau. Ich meine, sind unsere Anwender wirklich glücklich mit der Software?
Das wir fragen sie, glaube ich, nur nie. Wann hast du das letzte Mal innerhalb einer Firma einen Fragebogen gesehen? 1 bis 5 Sterne, wie findest du unsere Anwendung? Und ich glaube, ich würde auch nicht fragen.
Also vielleicht besteht tatsächlich eine gewisse Sorge vor der Antwort.
Ja, kann sein. Okay, der Anwender. Mhm.
Die zweite Dimension, die aus unserer Sicht sehr häufig fehlt, ist eben, dass wir sagen, okay, als Unternehmen haben wir strategische Ziele. Wir haben eine Vision, wo wollen wir hin? Es gab zu Beginn dieses Softwareentwicklungsprojektes einen Grund, weshalb wir dieses Projekt gestartet haben. Wir haben irgendwelche Erwartungen mit diesem Softwareentwicklungsprojekt verbunden.
Und manchmal sind die halt nicht aufgeschrieben oder so, ne? Weil es eine interne Software ist, die wir für irgendwas gemacht haben. Aber natürlich haben wir irgendein Ziel dahinter gehabt, auch wenn es vielleicht eben nicht explizit gemacht wurde. Wir wollten, dass dadurch irgendwas einfacher oder besser oder schneller oder mehr wird. Und das heißt, eigentlich gibt es immer ein Ziel, was eben nicht Time und Budget nur ist, sondern das wollen wir lösen oder besser machen, optimieren.
Und manchmal ist man einfach nur froh, dass es nur 30% über Budget war und sagt, okay, lass uns nach den anderen Dingen gar nicht so fragen. Wir sind glücklich mit diesem Erfolg.
Ist es deutlich schwerer zu messen, klar.
Ja. Aber diese Fragestellung nochmal aufzubringen, nochmal zu sagen, was war eigentlich die Vision dahinter, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und jetzt kommen wir auf den eigentlichen Kernpunkt aus meiner Sicht. Und das ist nämlich das, dass wir sagen, wir müssen dann unsere Projekte auch anders planen, organisieren, managen. Wenn das unsere Erfolgskriterien sind, dann müssen wir doch bereits zu Beginn des Projektes und während der gesamten Projektlaufzeit darauf achten, dass wir auf diese Ziele hinarbeiten. Dass eben nicht unsere maßgeblichen Orientierungspunkte des Budget und der Terminplan sind, sondern dass wir im Projekt die Frage stellen müssen, das, was wir gerade bauen, würde das einen Kunde glücklich machen? Hilft es uns, unsere Unternehmensziele, unsere strategischen Ziele im Unternehmen zu erreichen?
Und ich meine, natürlich brauchen wir immer noch ein Budget und wir brauchen immer noch einen Termin, an dem wir es wahrscheinlich zeigen werden. Aber das sind nicht unsere Zielfaktoren, das sind nicht die Zielgrößen. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wir optimieren aber im Idealfall auf eben das Ziel. Aber eben, da muss sich einer mal hinsetzen und überlegen, was ist mein Ziel? Wie kann ich es messen? Wie kommen wir dahin? Und erst dann wird eine Software wirklich gut auch fürs Unternehmen. Und wenn wir dann noch hinarbeiten, dass eben eine 5-Sterne-App ist, auch gut für den Nutzer. Und der Entwickler ist automatisch zufrieden, weil wenn der Benutzer sagt, das ist eine 5-Sterne-App, ist der Entwickler mitglücklich. Es gibt eigentlich keinen Entwickler auf der Welt, der sagt, nein, eine 1-Sterne-App will ich herstellen oder Qualität ist mir egal. Es ist eine eingebaute Sache. Jeder Entwickler will Qualität. Man kann sich über die Details streiten, wie man da hinkommt oder manchmal, wenn der Nutzer und der Entwickler nicht ganz einer Meinung sind, was eine gute Oberfläche ist von mir, da gibt es Streitpunkte. Aber ich glaube, da sind wir ganz wichtig und das ist echt der erste größte Fehler der meisten Projekten. Das Ziel ist nicht Time und Budget, das Ziel ist das Ziel.
Das Ziel ist Qualität. Wir wollen diese verschiedenen Aspekte der Qualität, die den Anwender zufrieden machen, die unsere Ziele unterstützen, die wollen wir stärker in den Vordergrund ziehen. Und da reicht es eben nicht zu sagen, okay, Qualität heißt, wenn unser Testplan einmal grün durchlaufen ist, dann haben wir hohe Qualität. Wir müssen vielleicht auch unser Qualitätsverständnis an der Stelle erweitern.
Spannende an Zielen ist auch, sie können ja erreicht sein, ohne dass ich 100% aller Features eingebaut habe. Und wenn ich irgendein Ziel habe, das und das soll unserer Firma einfacher laufen, vielleicht ist es schon bei 70% der Features eigentlich erreicht, der Rest wäre noch nice to have. Aber das kann ich nicht wissen, solange das Ziel nicht da ist und wir nicht daraufhin optimieren können. Ich glaube, das würde uns sehr helfen, wenn wir dieses Ziel immer vor Augen hätten. Auch.
Wir wollen mit diesem Vortrag einfach auch ein Stück weit dazu anregen, dafür plädieren, vielleicht in der Softwareentwicklung manche Dinge ein bisschen anders zu denken. Einfach diese üblichen, ausgetretenen Pfade auch ein bisschen verlassen und zu sagen, nee, wir müssen nicht unbedingt unser Projekt so organisieren, wie wir das immer getan haben oder wie es alle andere machen. Vielleicht hilft es uns, bestimmte Dinge einfach mal gedanklich in Frage zu stellen. Um da ganz klar zu sein, wir sind überzeugt, dass viele hier im Raum nicht diese Dinge bei sich im Unternehmen schnell und kurzfristig maßgeblich verändern können.
Oder alleine verändern können.
Genau. Aber vielleicht hilft es schon mal zu sagen, okay, man kann vielleicht ein paar Dinge hinterfragen, für sich selber vielleicht zunächst mal eine Vision entwickeln. Und deswegen haben wir hier jetzt einfach auch ein paar Thesen mitgebracht, die zugegebenermaßen so ein bisschen provokant sind, wo wir aber genau das erreichen wollen, dass wir sagen, dass, wie wir es heute machen, ist das tatsächlich der richtige Weg?
Und der Grund auch, warum wir das machen, ist, ne, DevOps ist fast in jedem Titel hier auf der Konferenz. Microsoft hat den TFS, stellen sie mittlerweile, als den DevOps-Plattform-Server, was auch immer vor. DevOps fällt in jedem Vortrag 5-mal. Es ist aber nicht einfach ein weiteres Feature oder, oh, wir können jetzt auch auf Azure deployen oder sowas. Es ist etwas viel, viel Größeres, was eben eine komplett neue Denkweise voraussetzt. Das hat Microsoft eigentlich in der Keynote vergessen zu erwähnen. Es wird einfach nur gesagt, hier, Rechtsklick, jetzt könnt ihr Continuous sonst wohin machen. Das, euer Problem ist gelöst, darauf habt ihr gewartet. Ja, der technische Teil ist aber am Ende vielleicht nur das kleinste Übel. Und deshalb ist es uns ganz so wichtig, dass wir nochmal dieses Warum eigentlich, warum glaubt doch Microsoft, dass diese Bewegung oder dieses Andersdenken die Zukunft von morgen ist? Sie glauben es ja scheinbar und sie wollen uns dafür auch die Produkte geben. Eigentlich ja alles ganz toll, nur sie haben ein bisschen vergessen, uns nochmal das Warum zu erklären. Wobei morgen die Keynote von Donovan noch kommt, der mag das nochmal gerade rücken. Aber deshalb wollen wir heute bewusst diesen Wegweiser ein bisschen machen, Dinge ganz neu denken. Und da haben wir ein paar dabei, von denen wir glauben, die sollte man anders denken.
Genau. Erster Punkt ist, dass wir uns in der Softwareentwicklung von dem Projektcharakter lösen müssen. Wir müssen Software stärker als Produkt verstehen. Ein Produkt, das irgendwann ins Leben gerufen wird, gestartet wird und das im Grunde genommen in sehr unterschiedlichen Intensitätsstufen gepflegt, erweitert, angepasst, gewartet werden muss. So lange, bis wir das Produkt vom Markt nehmen.
Man hat das ja schön bei Smartphone-Apps gesehen. Ne? Irgendwelche Firmen haben gesagt, was, Smartphone-Apps, das brauchen wir auch. Wir nehmen jetzt ein Budget, einmalig ein Projekt, eine externe Agentur. Ihr macht uns einmalig eine Smartphone-App und dann haben wir für die nächsten 10 Jahre Ruhe in dem Bereich. Ne? So, es wird einmal als Projekt gestartet, das Team ist danach aufgelöst, keiner ist mehr für verantwortlich. So, und dann trommelt das Kundenfeedback langsam ein. Ne? Und dann, irgendwann merkst du schon nach 3 Tagen, die App funktioniert nicht mehr so wie am ersten Tag, es wird von Tag zu Tag schlechter. Wer überwacht die App eigentlich? Wieso überwachen? Das war doch ein Projekt, das war abgeschlossen. Also viele Manager glauben, das ist einfach ein Projekt, das machst du einmal, hast du abgehakt, ist gut. Und das ist es eben nicht. Wir glauben, jedes Stück Software ist lebendig und solange es lebendig ist, braucht es ein Team, was sich darum kümmert. Natürlich nicht immer zu 100%, mal ist wenig zu tun, mal ist mehr zu tun, mal will man irgendwelche Änderungen einbauen, mal nicht. Mal kommt eine neue Version von einem Browser raus, wo es dann nicht mehr läuft oder ein neues Phone, auf dem man es wieder anpassen muss. Aber entweder ist es lebendig oder es ist tot. Und solange es lebendig ist, brauche ich Leute, die dran sind. Es ist also eher eine kontinuierliche Wartung, die da auf jeden Fall entstehen wird.
Und genau an der Stelle wird natürlich auch der Aspekt hinterfragt, wie funktioniert in diesem Kontext jetzt Budget und Terminplan? Also ja, wir wollen beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt eine App haben, die wir beginnen können, an Kunden auszuliefern, die wir an der Messe vorstellen können, etc. Das ist auch nicht das Problem, das wir sehen, wenn wir sagen, wir haben ein klares Ziel, zu diesem Zeitpunkt wollen wir dieses Ziel erreicht haben. Solange das Ziel nicht heißt, bis zu diesem Zeitpunkt müssen diese 385 Features eingebaut und implementiert sein. Und wenn wir Softwareentwicklung als einen längerfristigen Prozess betrachten, glauben wir, spielen eben auch diese Aspekte wie Budget und Timeline eher eine untergeordnete Rolle, weil es eben diese Illusion auch ein Stück weit nimmt, weil wir die zerstören müssen, dass irgendjemand denkt, so, jetzt nehme ich das Geld hier in die Hand und dann ist das Ding fertig. Software ist nie fertig.
Außer sie ist tot. Genau, außer sie ist tot. Und vor allem, eben, wir hatten ja auch das Ziel, eine 5-Sterne-Software und nicht nur einfach eine 1-Sterne-Software. Die kann man als Projekt gerne machen. Aber ja, wir wollen ja in den höheren Bereich kommen. Es ist definitiv kein Projektgeschäft, es ist ein Produkt und das braucht Liebe, während es noch da ist. Es muss regelmäßig gegossen werden, wenn wir so wollen.
Der nächste Punkt ist, dass wir uns als Softwareentwickler, als Team, das Software definiert, eingestehen müssen, dass wir eigentlich nicht genau wissen, was unsere Anwender brauchen. Wir glauben es zu wissen. Wir glauben es vor allem auch besser zu wissen als unsere Anwender selbst, was in vielen Situationen durchaus auch richtig sein kann. Aber was wir letztendlich nur haben, sind Hypothesen.
Man merkt das auch häufig, wenn in Teams gesprochen wird von, es wird was bestellt bei dem Team und die haben es dann geliefert. Wenn dieses Vokabular kommt, wir bestellen was, wir liefern was, das heißt, wir nehmen etwas ungeprüft hin, das soll gebaut werden, wir bauen es ein, das wird schon eine 5-Sterne-App? Womöglich nicht. Womöglich hätten wir mehr hinterfragen sollen, mehr wirklich rausfinden, was die User brauchen oder die Anwendung braucht. Es ist nicht immer der User, ne? Mal ist die Anwendung dann zu langsam, weil sie anders genutzt wird zum Beispiel. Also es geht vielmehr darum, eben das zu hinterfragen und grundsätzlich mal zu sagen, was immer wir an Anforderungen reinbekommen, es gibt eigentlich keine Anforderungen, es gibt nur Hypothesen zur Verbesserung und die gilt es jetzt zu überprüfen, indem wir sie dann später auch einbauen.
Und ich glaube, an der Stelle steckt auch eine unheimliche Mächtigkeit drin, Softwareentwicklung produktiver zu machen. Wenn wir einfach zurückschauen, in sehr vielen Softwareprodukten kann man beobachten, dass in dieses Produkt möglichst viele Features eingebaut wurden, in der Hoffnung, dass man dann das, was der Anwender braucht, irgendwo schon mit abdeckt.
Irgendwie mitgetroffen haben, ja. Lass uns einfach die total generische Anwendung bauen, die alles kann, am besten halb Excel nachbauen. Dann kann der User seine Frage auch von morgen irgendwie sich noch zusammenklicken und dann müssen wir nicht noch mal ran, weil es dauert ja eh wieder 3 Jahre bis zum Release. Ne, das war die bisherige, so lösen wir Probleme. Mach eine Anwendung, die alles kann, möglichst viele Möglichkeiten. So jeder bisschen, pickt sich sein Lieblingsfeature raus.
So ein bisschen Brute Force.
Ja, Brute Force, das ist richtig so eine Attacke. Wir bauen wahrscheinlich auch 10-mal mehr, als am Ende genutzt wird, aber wir sind sicher, dass alles irgendwie, jeder hat sein Lieblingsfeature später drin und wird sagen, die Anwendung ist okay zumindest. Und was wir heute vielleicht mehr versuchen, und das kommt auch wieder vielleicht bei Smartphone-Apps sehr gut zu sehen, was macht eine Smartphone-App? Sie ist für 1 oder 2 Dinge gut. Sie hat ein ganz klares Szenario, sie hat einen Prozess, den sie verbessert. Und so sollten wir hier auch stärker vorgehen, rausfinden, was ist eigentlich der Prozess, den der User hier machen will. Und ihn dabei unterstützen und das wirklich gut machen, dass er sagt, diesen Prozess, den ich jeden Tag machen muss, für den gebe ich jetzt 5 Sterne. Ihr baut mir nicht eine generische Lösung, die 3 Sterne kriegt, sondern sie kann weniger, aber das, was ich wirklich brauche und dafür 5 Sterne. Deshalb brauchen wir auch nicht mehr Zeit, um sowas zu machen, sondern wir bauen einfach nur das wirklich Relevante, das Wesentliche.
Genau. Und wenn wir dies jetzt als Tatsache akzeptieren und sagen, wir müssen viel stärker uns auf das fokussieren, was der Anwender wirklich braucht. Das wissen wir im Vorfeld nicht, sondern wir werden es im Laufe des Entwicklungsprojektes lernen, vor allem dann, wenn wir tatsächlich auch Anwenderfeedback bekommen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zu unserer nächsten These. Und die heißt, Softwareentwicklungsprojekte lassen sich nicht planen. Vielleicht mit der kleinen Ergänzung. Und wenn es möglich wäre, wäre es aus unserer Sicht nicht sinnvoll.
Und es ist eigentlich die Standardsituation. Wir kommen zu Firmen, die Scrum, DevOps, was auch immer gerade einführen, also irgendwas besser machen wollen. Und die meisten Fragen drehen sich um, wie können wir besser planen, damit wir genau wissen, was wir zu dem Termin fertig haben. Und nachdem man stundenlang über Planung gesprochen hat, werden noch Schätztechniken einstudiert, ein paar Stunden. Das sind die meistgestellten Fragen bei Prozessverbesserung. Wie können wir besser planen, damit wir in Time und im Budget fertig werden?
Und das Resultat ist, wenn ich so einen Plan irgendwann aufgestellt habe, werde ich mich zunächst mal an diesem Plan orientieren. Das heißt, viele interpretieren Agilität so, dass sie sagen, Agilität bedeutet für mich, dass ich einen Plan habe, den ich standardmäßig schon verfolge, aber ich habe immer wieder mal auch dann die Option zu sagen, komm, da kommt jetzt eine neue Idee hoch, lass uns die irgendwie in den Plan integrieren. aber wir werden das, was im Backlog drinsteht, einfach abarbeiten. Es steht schließlich im Backlog drin. Ich meine, es ist ja...
Wir werden es nicht mehr hinterfragen, wir werden nicht mehr gucken, ob es vielleicht mittlerweile neue Erkenntnisse gibt. Wir werden einfach den Plan abarbeiten. Dieser Satz heißt übrigens nicht, dass wir gar nicht mehr planen. Ne? Wir planen schon auf einer höheren strategischen Ebene. Wir haben ja ein Ziel uns überlegt. Wir gucken, kommen wir dem näher? Gibt es vielleicht Zwischenschritte zu dem Ziel? Also nicht, dass wir gar nicht planen. Ne? Ich bitte schon, dass das Unternehmen plant und wir so eine Vision für unser Produkt vielleicht haben. Aber es geht um diese Detailpläne, insbesondere wenn wir eben versuchen zu gucken, was werden wir zum Stichpunkt X fertig haben. Ne? Und das müssen wir möglichst genau rausfinden. Function-Point-Methode, gibt es tolle Bücher zu, kann man Workshops zu machen. Ja. Wer das machen will, ist da bei der Literatur, auf die Literatur verwiesen, da werden wir nicht viel mehr zu sagen. Wir glauben, dass das eben wenig sinnvoll ist und eben auch schwer möglich. Das ist so ein bisschen wie das Wetter vorauszusagen. Das kann mal gut gehen. Man sagt irgendwie 50% Wahrscheinlichkeit, wenn man sagt, morgen ist das Wetter so wie heute, immerhin. Aber es gibt auch schlechte Tage.
Ja, und also viele dieser Planungsmeetings, die ich so beobachten dürfte, würde ich sagen, mit einer gewissen Distanz betrachtet, kann man sagen, das hat so ein bisschen was von Theateraufführung. Man sieht, jeder kennt so seine Rolle, die er da drin einnehmen muss. Der Manager, der Projektleiter, der muss natürlich jetzt fordern, dass in möglichst wenig Zeit, mit möglichst wenig Geld, möglichst viel Funktionalität entsteht. Die Entwickler, die versuchen, sich so gut es geht, dagegen zu wehren. Und dann geht es so hin und her und...
Ja, am Ende kommt irgendein unrealistischer Plan raus, man fängt an zu arbeiten, aber am Ende haut es doch irgendwie hin, durch mehr Arbeit und Qualität weglassen und man findet seinen Weg. Und dann gibt es diese Releases, die dringend noch ein Service Pack danach brauchen.
Ja. Ja, und wir sagen, eigentlich glauben wir, dass solche Detailplanungen mehr Kreativität, mehr Fokussierung auf das eigentliche Wesentliche verhindern. Und deswegen heißt unsere These, eigentlich am besten diese Planung weglassen. Und wie Nino schon sagte, natürlich macht es Sinn zu sagen, wir haben einen groben Kostenrahmen, wo wir sagen, ist dieses Softwareprojekt denn für uns überhaupt wirtschaftlich? Das, was wir investieren müssen, um ein Ziel zu erreichen, passt das zu dem, was wir dann uns auch an Verbesserungen, an Einsparungen, an neuen Kundenumsätzen erhoffen da dabei. Das sind durchaus valide Fragestellungen. Aber warum nicht einfach mal das Ganze umdrehen? Dass man sagt, okay, lieber Kunde, lieber interne Auftraggeber, Fachabteilung, wie sieht's aus? Du möchtest diese Software haben. Was sind deine Ziele dahinter und wie viel bist du bereit oder dafür zu bezahlen? Wie viel möchtest du investieren? Was steckt für dich an Nutzen dahinter? Wie groß ist der? Und wir versuchen, möglichst wenig dieses finanziellen Rahmens auszuschöpfen, um dieses Ziel zu erreichen.
Ja, wenn die Software besonders schön sein soll, dann kriegt man mit ein bisschen Budget ein bisschen schön, mit ein bisschen mehr Budget ein bisschen mehr schön und man kann das anhand des Budgets dann letztlich sehen. Und das Schöne ist, dass man ja auch die Fachabteilung damit so ein bisschen herausfordert. Man sagt, okay, das ist wirklich ein wichtiges Ziel bei euch. Wie viel Budget schreibt ihr denn daneben? Ja, nee, also wenn ich es mir so recht überlege, also eigentlich, ja gut, vielleicht ist es doch gar nicht so wichtig. Also über Budget kann man auch viele Dinge in der Priorisierung nochmal regeln und nochmal aus einem ganz anderen Gesichtspunkt angucken, weil wir wollen ja unseren Unternehmenszielen dienen und nicht einfach Software hinwerfen, die nach einem Jahr wieder eingestellt wird, weil sie keiner genutzt hat am Ende.
Ja, und diese Art der Planung, wie wir uns die vorstellen, das kann man sehr schön an so einem kleinen Beispiel zeigen. Das
haben wir uns quasi bei Profis abgeschaut, bei Kinderspielzeug.
Genau. Schiffe versenken. Kennt, glaube ich, jeder. Neno, lass uns doch Schiffe versenken,
sehr
mal
gerne.
Hier virtuell spielen.
Ja.
Wir spielen aber nach bestimmten Regeln, nach meinen Regeln.
Ach so, auch das noch. Ja, gut.
Also, du musst in diesem Spiel zu Beginn alle Positionen in der Liste aufschreiben, wo du jetzt der Reihe nach hinschießen möchtest.
Ah ja, okay, gut.
Mhm. Und ich darf nach jedem Zug entscheiden, wo ich als nächstes hinschießen möchte. Die spannende Frage wird sein, wer hat die größere Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen? Derjenige, der am Anfang eine ausgeklügelte Strategie entwickelt oder derjenige, der vielleicht sagt, aha, wenn hier ein Treffer ist, dann müsste ja links und rechts, oben, unten, irgendwo noch ein weiterer Treffer sein und kann auf diese Situation reagieren.
Thomas, das dauert ja ewig, bis ich das ausgefüllt habe. Ja.
Zweiter Vorteil, derjenige, der quasi agil vorgeht an dieser Stelle, der kann sofort starten mit dem Spiel, nachdem er seine Schiffe platziert hat. Der andere, der muss erstmal den Plan erarbeiten und das dauert. Das
ich bin noch am Plan.
Ich bin noch am Plan. Länger dauern, als dann tatsächlich nachher das Spiel dauert.
Ich habe schon keine Lust mehr. Ja. Ich habe das Gefühl, ich werde verlieren. Warum eigentlich?
Weil wir das Lernen quasi an der Stelle ausgeblendet haben. Wir glauben, dass mit der einen Strategie glauben wir, dass wir zu Beginn alle richtigen Entscheidungen treffen können, dass wir dort alle guten Ideen haben können, dass wir wissen, was sind wirklich die relevanten Dinge, auf die wir uns fokussieren müssen. Und wir blenden das Lernen aus. Im anderen Fall sage ich, okay, lass mich einen Schritt tun und abhängig davon, ob ich dann Treffer habe oder eben ins Wasser geschossen habe, entscheide ich, was ist mein nächster Schritt. Ich habe ein klares Ziel, ich will das Spiel gewinnen. Ist es möglich, die Frage zu stellen, mit wie vielen Schüssen werde ich das Spiel gewonnen haben? Ich glaube, dass es nicht wirklich gut funktioniert, aber ich kann auf das Ziel hinarbeiten, mit möglichst wenig Schüssen das Spiel tatsächlich zu gewinnen.
Ja, und fassen wir nochmal schnell zusammen. Wir haben gesagt, wir wissen eigentlich gar nicht, was der Anwender haben will. Also er weiß es sowieso schon mal selber nicht. Wir wissen es aber auch nicht besser, wenn man ehrlich ist. Statt zu planen, weil das würde lange dauern und am Ende finden wir nur raus, wie viele Schüsse wir brauchen. Eigentlich interessiert uns das gar nicht. Optimieren wir lieber das Ziel. Jetzt müssen wir aber irgendwie noch wissen, was der Anwender, weil wir nicht wissen, was der Anwender will. Also wie wir das Ziel zum Anwender kriegen und optimieren. Fehlt noch irgendwie eine Brücke.
Genau, wir versuchen das vielleicht mal in dieser Grafik zu erklären. Wir haben also hier mal versucht, den ganzen Lebenszyklus einer Applikation ein bisschen auf ein Slide zu kriegen. Wir entwickeln zunächst mal etwas, wo wir sagen, wir haben einen Stand dieser Software, die kann jemand sinnvoll benutzen.
So eine Art Mindestprodukt, ne? Ein Mindestmaß, das jemand wirklich im Alltag nutzen könnte, in einer richtigen Produktionsumgebung.
Und mit dem wollen wir so schnell wie möglich tatsächlich zum Anwender gehen. Da muss noch nicht alles perfekt sein, da muss noch nicht dieser Schnickschnack und das hier drin sein. Das ist noch nichts, mit dem wir unsere Kunden im ersten Schritt begeistern wollen.
Wir wollen das Geschrei hören. Wir wollen, dass einer anruft und sagt, das ist ja furchtbar. Warum ist da die zweite Spalte noch nicht da? Warum kann man die Liste nicht sortieren? Dann wissen wir aber, er hat es immerhin schon mal genutzt. Es ist erstes Feedback. Man darf es nicht zu klein machen, sonst kriegt man böse Kunden. Aber wenn ich es zu groß mache, verzögere ich das Feedback. Also immer, es gibt so mehrere Stufen. Es gibt ja offiziell auch Minimum Viable Product. Das ist so die erste Feedback-Version, die aber wirklich bewusst nicht so gut ist. Also qualitativ schon, aber irgendwie ganz viel fehlt. Und Minimum Marketable Product ist die erste, wo ich sage, die Kunden reißen mir nicht das Ohr ab. Ja, ich kann es ihnen geben. Sie geben schon Feedback. Sie können auch schon irgendwas Sinnvolles mitmachen auf der Produktionsumgebung. Da wollen wir hin. Also es ist schwer zu finden, wo ist dieses Minimum Marketable Product. Der eine Kunde sagt, damit kann ich schon was anfangen. Der andere sagt, um Gottes Willen, bevor es nicht fertig ist, gucke ich es mir gar nicht an. Aber das ist erstmal unser Ziel. Finde das Mindestprodukt, was jemand bereit ist, sich ernsthaft im Alltag zu nutzen, anzugucken und zu nutzen. Und da machen wir weiter.
Genau. Und dann treten wir quasi in diesen Zyklus ein. Genau dieser Feedback-Zyklus, den Neno gerade beschrieben hat. Dass wir sagen, wir wollen hören, was ist das, was die Kunden sich am meisten wünschen? Über was beschweren sich die meisten Kunden? Über was beschweren sie sich am lautesten? Was auch immer. Und dann haben wir diesen Zyklus, mit dem wir quasi unser Produkt kontinuierlich weiterentwickeln und verbessern, bis wir irgendwann sagen, so, jetzt nehmen wir das Produkt vom Markt, wird eingestampft. Gibt es nicht mehr.
Ja, wir werfen immer noch ein Stück mehr Funktionalität rein, gucken wieder, wie das Geschrei sich verändert hat oder die Nutzung oder die Schnelligkeit der Anwendung. Es gibt ja verschiedene Metriken, die wir aus der Nutzung auf der Produktionsumgebung ableiten können. Und das ist auch ein wichtiger Teil davon. Und dann treffen wir unsere nächste Entscheidung, was wir als nächstes machen.
Und viele werden sich möglicherweise schon in diesem Kreislauf befinden. Das heißt, vielleicht haben Sie heute ein Produkt, das bereits von Anwendern genutzt wird. Das heißt, dann starten Sie nicht erst hier, ganz links, sondern Sie sind bereits idealerweise eigentlich in diesem Stadium angenommen, wo man jetzt diesen Feedback-Kreislauf quasi anwerfen könnte und dieses Feedback-getriebene Entwickeln dann auch leben könnte.
Ja, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal die Möglichkeit, eine Idee umzusetzen. Wir haben das Geschrei gehört. Wir bauen jetzt etwas, möglichst schnell, aber mit hoher Qualität. Das ist natürlich auch mal eine Balance. Wir brauchen viel Tooling da, automatisierte Builds. Da hilft dann vielleicht mal auch das Rechtsklick-Setup, Continuous Delivery oder Deployment. Wie haben Sie es eigentlich genannt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube Deployment. Das heißt, wir bauen möglichst diese Mindestfunktionalität wieder ein, geben das raus, wahrscheinlich nicht mehr auf einer CD, sondern auf anderen Mitteln. Dann fangen wir an zu messen. Ne? Was kommt zurück vom Kunden an Feedback? Was zeigt unsere Telemetrie? Was zeigen die Logfiles? Wie wird es genutzt? Nutzen es mehr oder weniger? Ist es schnell genug? Und die Erkenntnisse, die wir reinbekommen, werten wir aus und versuchen ein Learning, ein Erkenntnisgewinn zu erreichen, um dann wieder zu überlegen, was ist das nächste kleine Häppchen, was wir programmieren und dem Kunden geben werden. Also wir programmieren jetzt bewusst oder wir entwickeln diese Software in ganz kleinen Häppchen, machen immer einen kleinen Schritt und sagen, alles halt, wir machen eine komplett neue Lagebewertung. Sind wir immer in die richtige Richtung unterwegs? War das Quatsch, was wir gemacht haben? Und machen wieder den nächsten Schritt. Wir planen nicht die Welt bis zum nächsten Release. Wir versuchen, diesen Zyklus sogar möglichst kurz zu halten.
Und in einer idealen Welt würden wir jetzt hergehen und würden quasi vor jedem Zyklus fragen, ist der wirtschaftlich für uns? Also das, was wir aufwenden müssen, versprechen wir uns das an Nutzen wieder? Wenn ja, dann sagen wir, okay, das sollten wir auf jeden Fall durchführen. Wenn wir irgendwann feststellen, okay, die letzten 2, 3 Zyklen, die wir gemacht haben, der Nutzen war einfach nicht mehr so groß. Es hat quasi unsere Metriken nicht mehr so stark verändert. Dann komme ich möglicherweise in so einen Sättigungsmodus rein, wo wir sagen, okay, jetzt lass uns einfach mal die Entwicklung in diesem Produkt etwas runterfahren. Wir warten vielleicht ein bisschen, da gibt es irgendwelche Veränderungen. Jemand hat eine komplett neue Idee am Markt, hat sich was verändert oder sonstiges. Und dann sagt man, so, jetzt müssen wir die Maschinerie quasi wieder hier antreiben. Das ist das, wie wir quasi aus unserem Investment das Maximum dann an Nutzen dann auch rausholen können.
Auch hier haben wir natürlich Ziele. Ne? Wir haben ja das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollen. Und wenn ich jetzt hier mir so eine kleine Mindestfunktionalität schnappe und sage, ich will jetzt was einbauen, muss ich mir hier schon eigentlich überlegen, bevor ich es baue, was will ich messen? Da muss ich auch eventuell die Messmöglichkeiten für vorsehen. Also woran will ich erkennen, dass das, was ich einbaue, wirklich ein Erfolg war? Wird die Software dadurch mehr genutzt oder wird sie schneller oder wird sie schöner oder kaufen mehr Leute irgendwas? Ich muss mir vorher überlegen, was ist mein Ziel? Dann wird es gebaut, dann wird es eine Zeit lang genutzt, damit wir die Werte haben und dann treffen wir eine Entscheidung und haben hoffentlich einen Erkenntnisgewinn. Okay, wir haben, glaube ich, den ersten Teil
hinter uns. Jetzt sind wir hier in einem DevOps-Vortrag und haben eigentlich das Wort DevOps noch gar nicht so oft benutzt. Das heißt, die Frage ist,
erklärt. Ja, genau. Ja,
was hat das Ganze, was wir jetzt erklärt haben, mit DevOps zu tun? Man könnte ja eigentlich auch sagen, okay, das ist einfach sinnvolle, vernünftige Art, Software zu entwickeln.
Vielleicht fragen wir mal kurz, wer hat zu DevOps etwas völlig anderes erwartet? Okay, ich muss andersrum fragen. Wer hat genau das erwartet, was wir bisher erzählt haben zum Thema DevOps? Okay, wenige. Wer hat was anderes erwartet? Okay, wir sollten DevOps erklären oder zumindest erklären, was wir davon glauben, was es ist und was Microsoft vielleicht auch sieht.
Ja, also es gibt eigentlich keine eindeutige, klare Definition von diesem Begriff DevOps. Der ursprüngliche Gedanke dahinter war das, dass man sagt, okay, wir wollen die Entwicklung und den Betrieb enger zusammenbringen, dass man eben diese Konflikte, die es dazwischen oftmals gibt, dass die Entwickler irgendwas bauen, sie werfen sie über den Zaun und die Operations-Leute sagen, um Gottes Willen, wie soll man das jetzt bitte hier vernünftig installiert bekommen und Security ist ja überhaupt nicht berücksichtigt, das kann man so gar nicht produktiv nehmen und tralala und dann geht es hin und her. Also wie können wir das verhindern? Und die Antwort lautet, diese beiden Bereiche müssen enger zusammenarbeiten. So wie wir im Zuge von Agilität versucht haben, das Testen, die Tester, die Testabteilung und die Entwicklungsabteilung näher zusammenzubringen, idealerweise sogar in einem Team zur Zusammenarbeit zu bringen, wollen wir jetzt quasi die Operations-Leute auch noch mit reinholen. Ne? Effiziente, zielgerichtete Kommunikation, wo beide mit dem Ziel arbeiten, wir wollen ein gutes Produkt für unsere Anwender haben, vereinigen, möglicherweise in einem Team, möglicherweise auch nicht. Das war also der Ursprung, wie eigentlich diese Idee entstanden ist und dieser Begriff dann auch geprägt wurde.
Wer arbeitet in so einem Umfeld oder hat schon mal so gearbeitet, dass es eine explizite Ops-Abteilung gab, die Deployments macht, also andere Leute, die Deployments durchführen? Macht es Spaß? Ich habe mal gesehen, welche Kreativität und Energie entwickelt wird, um Ausreden dann zu erfinden. Ja, wenn die Entwickler sagen, ja, das konnte ich nicht wissen, weil oder so, wenn die ja miteinander reden. Es ist unheimlich, was da für eine Energie eigentlich hochpoppt. Man denkt sich, wenn davon auch nur 10% in die Entwicklung geflossen wären, ja, wäre die Software schon längst fertig und würde auch 10-mal besser aussehen. Können wir die Energie nicht zusammenbündeln, dass wir eben nicht gegeneinander arbeiten, sondern das Richtung Kunden und wir erzeugen lieber mehr Sinnvolles, mehr Nutzen für den Kunden. Und da wollen wir, glaube ich, mit DevOps hin. Also das DevOps-Team erzeugt vor allen Dingen eine Sache, nämlich besonders viel Nutzen für den Kunden. Und das ist eine unserer möglichen Definitionen, glaube ich, von DevOps. Continuous Value Delivery. Ein DevOps-Team bündelt alle seine Kompetenzen und Energie, um möglichst häufig, kontinuierlich sagen wir hier sogar, Value, also Nutzen, Sinnvolles, auszuliefern. Und zwar bis auf die Produktion. Das ist eine unserer Definitionen von DevOps. Und das kann man eben sehr breit fassen. Ich glaube, Microsoft macht das ja eben auch, dass sie diesen Business-Teil auch mit drin sind. Also DevOps, der Begriff selber hat ja jetzt kein Business drin, aber Microsoft sieht eben auch den Business drin, den gesamten Zyklus einer Anwendung.
Bis DevOps.
Oder was hatten wir vorhin beim Interview? Da hat noch jemand UX, also User Experience, reingeworfen. Also bis DevOps UX-Team. Man könnte auch sagen, das Alles-Team, aber aus irgendeinem Grund heißt es DevOps. Wir sehen es aber eben deutlich weiter und fallen mit diesem Fokus kontinuierlich ausliefern, Mehrwert.
Das Anwender-Glücklich-Macht-Team.
Ach, endlich. Eigentlich das, was wir schon immer machen wollten, oder Thomas?
Genau.
Gibt es noch eine andere Variante, wie man DevOps definieren könnte? Wir hatten letztes Jahr hier, glaube ich, eine gefunden.
Genau. Wenn wir über das kontinuierlich noch ein bisschen konkreter machen, können wir auch sagen, DevOps bedeutet 10 Releases am Tag.
Also nicht, dass wir es tun müssten, aber dass wir die Fähigkeit hätten. Was hindert uns dran, dass wir es könnten? Was hindert uns dran, jetzt ein Update unserer Software zu machen? Ja, wir müssen es erst noch testen, wir müssen dies noch.
Die Frage ist tatsächlich, wenn ich heute einen kritischen Bugfix habe, also hat man jetzt auch mehr und mehr in der Presse, es gibt irgendwie ein Security-Problem und ich will schnell reagieren, dann habe ich in vielen Teams die Beobachtung gemacht, wenn es mal richtig schnell gehen muss, wenn es brennt, dann macht der Entwickler einen Fix, kompiliert in Visual Studio, Bin, Debug, DLL nehmen, in E-Mail packen, Kunden schicken und sagt, bitte das dort und dort reinkopieren. Also immer wenn es schnell gehen muss, dann umgehen wir unseren Standard-Release-Prozess. Das heißt, DevOps ist für uns, dass wir den Standard-Release-Prozess so geschmeidig, so schnell, so effizient machen, dass wir sagen, es tut nicht mehr weh. Es ist kein Problem, durch diesen Standardprozess zu gehen mit den ganzen zusätzlichen Qualitätssicherungsaspekten, die wir dort drin haben, gehen wir einfach durch den Standardprozess, auch wenn es mal schnell gehen muss.
Und das gilt für alle Anwendungstypen. Ne? Natürlich kommt das vielleicht bei einer Webseite, haben wir das Gefühl, es ist einfacher, wir kopieren letztlich eine HTML-Datei irgendwo hin, aber es gilt für alles. Windows-Apps für laufende Produktionsmaschinen, 24/7-Betrieb. In dem Video von unserem Vortrag vom letzten Jahr sieht man ein Produktionsbeispiel, Maschinenbauerbeispiel, wo man ein Live-Update im Betrieb sieht. Ja, wir glauben, man ist DevOps, wenn man diese Fähigkeit, 10-mal am Tag oder sogar noch häufiger von mir ist, zu releasen, wenn man die als sehr wichtig ansieht. Man muss sie noch nicht mal erreicht haben. Wir glauben, man ist schon DevOps oder man macht DevOps, man bekennt sich zu DevOps, wenn man sich auf die Reise begibt dahin. Wenn man sagt, das ist mir wichtig, ich will dahin, ich fange jetzt schon an, Herausforderungen, die wir haben, auch technischer Natur, bei uns abzubauen, mehr Automatisierung einzubauen, dann sind wir DevOps. Ja.
Die Architektur der Applikation. Es gibt tausend Dinge, die man auf diesem Weg tun muss. Und wenn ich identifiziere, was würde uns heute davon abhalten, 10-mal am Tag zu releasen, und die Dinge einfach beginnen, Schritt für Schritt abzuarbeiten, dann macht man nach unserem Verständnis DevOps.
Soll ich mal fragen, wer schon 10-mal am Tag releasen könnte ohne Schmerz?
Spannend.
Nein, ich tue denen das nicht an. Uwe, das überprüfe ich. Du hast dich gemeldet, ich werde zur Inspektion, zum Audit vorbeikommen.
Der Uwe hat einen Vorteil, der macht ja nur Demos, der tut ja nur Demo-Code.
Du meinst, er macht Word-Dateien-Deployment oder PowerPoint-Deployment? Wir schreiben auch 10-mal am Tag neue Folien. Okay, ja, was haben wir?
Mit 10-mal ausliefern wird schwieriger.
Ja. Okay, weiter. Haben wir noch eine Definition, Thomas?
Continuous Feedback. Wir haben vorhin schon das angesprochen, dass wir eigentlich DevOps ein ganz wesentlicher Aspekt für uns beinhaltet, nämlich das, dass sie sagen, das, was wir bauen, muss raus in Produktion. Es muss von realen Anwendern, in realen Anwendungssituationen.
Kannst du da noch ein D einbauen irgendwie? Also du kannst ja Live-Deployment von einer PowerPoint vielleicht zeigen. Das wäre doch jetzt die Chance. Ich rede einfach weiter, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Und das Continuous Feedback ist der Unterschied zwischen dem, was wir schon vorher kannten, nämlich Continuous Deployment zum Beispiel. Kontinuierlich ausliefern, das zu automatisieren, das ging auch schon vor 10 Jahren. Es ist jetzt, Continuous, ja. Es ist jetzt natürlich ein bisschen leichter mit den heutigen Werkzeugen, aber es ist eigentlich nicht neu, schnell auszuliefern und häufig. Gerade bei Webseiten ist es zum Beispiel nicht neu. Was Neues ist, wir tun das nicht einfach nur, um den Scheiß rauszuwerfen, sondern dem Motto, hau ihn weg, dann können wir uns um das Nächste kümmern, sondern um nämlich sofort wieder zu messen, zu gucken, ändert sich was, ist die Anwendung jetzt in einigen Situationen schneller, ist sie langsamer, verhalten sich die User dadurch anders und daraus wieder den nächsten Schritt abzuleiten. Also das ist eigentlich der Unterschied. Das Feedback ist der entscheidende Unterschied, was es zu DevOps macht und nicht bloß zu Continuous Delivery oder Deployment.
Genau. Und wir reden hier wirklich über Feedback in Realszenarien. Also ich zeige nicht dem Kunden irgendeinen Prototyp, irgendwie mal
ein paar
PowerPoints. Genau. PowerPoint mit Screenshots und sagen, hey, so könnte es aussehen, gib uns doch mal Feedback.
Oder darf ein User Acceptance Test auf deiner Testumgebung machen, die niemals sich so verhält wie die Produktion. Mir hat letztens eine Firma einen Testzugang gegeben auf einer unendlich langsamen Maschine. Was glaubst du, was mein Feedback war? Es ist unendlich langsam. Was glaubst du, was deren Antwort war? In Produktion ist schneller.
Genau.
Und das soll ich jetzt abnehmen? Wie denn? Also es ist doch einfach nicht real.
Ja. Also es führt genau zu dem, dass dann das Feedback ja dann irgendwann auch wertlos wird, weil man immer irgendwie eine faule Ausrede findet, warum das jetzt gerade nicht relevant ist.
Gerade auf der Umgebung gerade nicht geht, ja. Deshalb, eigentlich gibt es nur noch die Live-Umgebung, alles andere. Die wahren DevOps oder sogar No-Ops-Verfechter sagen ja auch, es gibt keine Staging-Umgebungen mehr, es gibt nur Einchecken, Produktion. Okay, ein paar Sachen müsste man dafür technisch noch mal in den Griff kriegen. Ich würde vielleicht auch noch mal so einen kleinen Schritt dazwischen haben, solange meine Anbindung noch nicht so weit ist. Aber eigentlich wollen wir dahin. Ja, wir wollen es direkt online stellen. Von mir aus ist das Feature noch versteckt und beeinträchtigt nur ausgewählte Benutzer. Und so machen es die großen Webseiten auch. Ich glaube nicht, dass eine Webseite wie Facebook sagt, klar, wir haben das dreimal mit der gleichen Last online. Wie denn?
Wenn wir jetzt vielleicht einfach mal schauen, so klassisches Umfeld, inzwischen setzen sich ja diese agilen Methoden mehr und mehr durch, Scrum, einer der wichtigen Vertreter. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie wir Continuous für uns definieren. Wir machen Sprints von 2 Wochen, dann haben wir doch eigentlich schon so ein kontinuierliches Ausliefern. Zumindest mal ein erster Schritt. Das wäre tatsächlich schön, wenn es so funktionieren würde. Was man in sehr vielen Scrum-Teams leider beobachtet, ist das, dass das Entwicklungsteam alle 2 Wochen was baut und es dem Product Owner gibt. Das heißt, da haben wir diese kurzen Zyklen. Was davon dann in welcher Frequenz zum Anwender kommt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also man hat so das Gefühl, der Product Owner nimmt das, was er alle 2 Wochen bekommt und packt es so auf einen Stapel da hinten. Und wenn dann irgendwann da hinten dieser Container voll ist, dann kommt der Gabelstapler vorbei und liefert es einmal aus zum Kunden.
Wir wollen ja Continuous Feedback betreiben. Für uns ist es erst dann spannend, wenn eine Änderung wirklich beim Kunden angekommen ist und er sie auch genutzt hat. Vorher haben wir dafür keinen Punkt gekriegt und haben auch kein Learning, keine Erkenntnis gewinnt.
Und das heißt, solange diese Blockade da ist, dass wir nicht auch schnell bis zum Anwender kommen, werden wir nicht schnell reagieren können. Wenn sich neue Marktchancen irgendwo ergeben, können wir nicht schnell genug reagieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir im Grunde genommen auch die Organisation, die vor dem Entwicklungsteam steht, also noch weiter links quasi auf diesem Slide, diese Frage, was wollen wir jetzt wirklich implementieren, diese Entscheidungen, die wollen wir informierter treffen. Informierter, aber sind wir dann, wenn wir tatsächlich sehen, wie unsere Applikation genutzt wird, wie sie beim Anwender ankommt. Wir haben auch hier mal versucht, das so ein bisschen darzustellen, wenn man also in diesen langen Zyklen arbeitet. Wir sagen, okay, heute befinden wir uns hier, das ist das Ziel, wo wir eigentlich hinwollen. Und jetzt setzen wir eben ein Projekt auf und wir bewegen uns auf das Ziel hin. Das Blöde ist leider, dass unsere Welt heute so volatil ist, sehr viel verändert sich, alles ist irgendwie dynamisch und im Fluss und bis wir am Ziel angekommen sind, hat sich das Ziel, wo wir eigentlich hin sollten, inzwischen verändert, wegbewegt. Die Welt um uns hat sich weitergedreht, sie ist nicht stehen geblieben für dieses halbe Jahr, das wir gebraucht haben, um eben diese Implementierung vorzunehmen. Das heißt, was wir eigentlich eher wollen, ist, dass wir so einen Weg haben, wo wir sagen, okay, wir machen ständig eine Standortbestimmung, gucken, ist das Ziel, auf das wir gerade hinarbeiten, noch das aktuelle? Hat sich das möglicherweise weiter bewegt, entwickelt und müssen wir dort irgendwie nachjustieren?
Also kleine Schritte auf dem Weg dahin. Und ein Beispiel aus dem richtigen Leben. Momentan gibt es an jeder Ecke Street-Food-Festivals. Schon mal gesehen, schon mal auf einem gewesen. Da kommen die plötzlich mit Wagen. Und was ich nicht verstanden habe bei den ersten Street-Food-Festivals, die verkaufen das Gleiche, was es in den Restaurants gibt. Es ist nicht, dass es anders schmeckt, es ist das Gleiche. Sie haben es wirklich ähnlich gemacht. Warum ist das so toll? Ich habe es nicht verstanden, bis mir die Sicht des Restaurantbesitzers eingefallen ist. Wenn ich ein Restaurant besitze, ist es fest. Ich habe einen Mietvertrag, ich bin da eingebaut. Und mal kommen viele Leute, mal kommen wenig Leute. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann meine Speisekarte ändern, ich kann mehr Werbung schalten, aber mein Gebäude ist statisch. Ich bin da, wo ich bin, an einem Ort gebunden. Und was machen eben die Streetfood-Restaurants, wenn man so will? Es ist ein Restaurant auf Rädern. Das heißt, die testen einmal 3-4 Plätze aus, gucken, da geht es dienstags besonders gut, da geht es donnerstags besonders gut. Sie schreiben sich das immer detailliert auf, machen dann ihren Learn und korrigieren wieder. Das heißt, sie haben die Chance, morgen ist die Wettervorhersage für den Ort sehr schlecht, fahre ich in den nächsten Ort. Sie haben plötzlich eine Flexibilität. Sie können ihr ganzes Restaurant einpacken innerhalb von 10 Minuten und brauchen 10 Minuten am anderen Ort, es wieder aufzubauen. Sie sind ein mobiles Restaurant. Und so rum aus Sicht des Unternehmens sind sie ein agiles, vielleicht ein DevOps-Betrieb, wenn wir so wollen. Und da wollen wir hin. Die Frage ist doch, wie lange brauchen wir, um unseren Laden zusammenzupacken und an die bessere Stelle zu fahren? Und es ist meistens nicht 10 Minuten. Und da wollen wir hin mit diesen 10 Releases am Tag. Und deshalb ist es auch vom Business her, von den Unternehmenszielen, das einzig Clevere.
Und dass wir jetzt wirklich in diesen Lernzyklus kommen, haben wir schon angesprochen, brauchen wir diese minimale Funktionalität, die es uns erlaubt, einfach mal vom Anwender echtes Feedback zu bekommen. Und ich glaube, da ist ein Aspekt sehr wichtig, der hier in Deutschland uns manchmal so ein bisschen im Wege steckt. Das ist dieser Hang zum Perfektionismus.
Nein, sowas gibt es hier? Das kenne ich gar nicht.
Sieht man auch bei unseren Folien, dass es bei uns nicht ganz so gegeben ist.
Wir sind zu viel DevOps, Thomas.
Das heißt, wir wollen das Produkt erstmal komplett fertig machen. Alles muss drin sein, alles muss wirklich toll sein und dann gehen wir raus an den Markt. Und dann wundern wir uns, warum der Markt nicht mehr so aussieht, wie wir uns das erwartet hatten zu Beginn des Projektes. Wir wollen hier plädieren dafür, dass man zwei Begriffe trennt: komplett und fertig. Das heißt, ich muss ein Produkt, bevor ich es ausliefere, nicht komplett haben. Ich muss nicht alle Funktionalitäten drin haben. Aber das, was drin ist, das muss fertig sein, vor allem in Bezug auf die Qualität. Also wir reden hier nicht über Bananensoftware. Zumindest nicht in dem klassischen Sinn, dass man sagt, wir liefern es mal aus, dann gucken wir, wo es überall Probleme gibt und die Bugs, die fixen wir dann halt so nach und nach. Also wir reden über eine gute Qualität. Wir reden über Bananensoftware, die beim Kunden dahingehend reift, dass wir sagen, wir erkennen, welche zusätzliche Funktionalität er noch braucht. Die wir ausgeliefert haben, die funktioniert, die kann er stabil einsetzen. Wenn er irgendwas vermisst, dann werden wir das einfach nachliefern. Und das hat dann auch natürlich entsprechende Auswirkungen, wenn man eben schaut, wir können viel früher an den Markt kommen, wenn wir eben nicht die komplette Funktionalität dort an der Stelle einbauen wollen. Das Ganze kann man auch dann vielleicht den Managern, die eher zahlengetrieben sind, ganz gut verkaufen, indem man das Ganze einfach mal mit einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung versieht. Die Kurven hier sehen relativ ähnlich aus, sie haben aber einen Unterschied. Die blaue Kurve hier geht davon aus, wir haben ein Entwicklungsprojekt, das dauert 12 Monate und am Ende dieser 12 Monate liefern wir unser Produkt aus. Die grüne Kurve sagt, okay, wir tun genau das Gleiche, Entwicklungsbrett, 12 Monate, wir haben den gleichen Aufwand. Das Einzige, was wir machen, nach 6 Monaten liefern wir bereits ein erstes Release aus.
Die auch schon ein Business Value drin hat, die schon nutzbar ist. Also wir haben so ein Zwischenrelease und das ist nutzbar. Das heißt, es liefert schon erst einen Mehrwert zurück.
Genau, ja. Entweder wenn es ein internes Produkt ist, wir können Einsparungen erzielen oder wir können wirklich Umsätze generieren. Und jetzt verändert sich diese Kurve. Die violette Kurve ist die, wo wir sagen, wir releasen einfach alle 3 Monate. Das heißt, je kürzer wir releasen, umso besser werden auch unsere Finanzkennzahlen. Man sieht also, dass hier dieser Break-Even sich entsprechend reduziert. Wir haben eine Kapitalrendite, die von 44% auf 62% steigt. Und auch im Grunde genommen ein Kapitalwert, der sich hier um 59% erhöht. Das heißt, allein durch die Tatsache, dass wir häufiger releasen, machen wir unsere Softwareentwicklung wirtschaftlicher.
Wir haben die Zahlen übrigens zum Download, wir haben auch längere Vorträge darüber mal gehalten. Es hat uns selbst verwundert, selbst im Beispiel von die Software kommt 3 Monate zu spät, kam eigentlich immer raus negative Kapitalrendite, außer im Beispiel Scrum mit, ich glaube, 4 Releases dann im Jahr, plötzlich trotz 3 Monate Verspätung ein Gewinn fürs Unternehmen. Kann man mit Zahlen ausrechnen, kann man seine eigenen Projektkennzahlen reintun, gibt ein Excel-Sheet, natürlich Excel, wo man das ausrechnen kann. Also haben wir in den Folien drin, Download-Link folgt, wen das interessiert oder wer es vielleicht intern besprechen will auf der Ebene.
Ein Aspekt, der uns auch noch wichtig ist, wir haben schon gesagt, Sustainable Pace, wir wollen uns nicht zu Tode arbeiten. Wir wollen mit DevOps schneller liefern, aber wir wollen nicht unbedingt schneller arbeiten. Und es gibt verschiedene Betrachtungsmodelle. Das hier wäre so eine Wertstromanalyse, wo man einfach mal sich über die verschiedenen Phasen hinweg betrachtet, zu welchen Zeitpunkten wird an dieser Aufgabe aktiv gearbeitet. Das wären die blauen Flächen. Und wo ruht die Aufgabe? Weil wir einfach im Moment auf irgendwas warten, also bis jetzt der Tester endlich Zeit hat, das sich anzuschauen, oder bis das Ops-Team endlich ein Fenster frei hat, dass wir das Ganze deployen können. Und wenn man das beobachtet, dann können wir sehr viel Zeit gewinnen, sehr viel schneller werden, indem wir einfach versuchen, diese weißen Bereiche hier zu minimieren. Also ich glaube, das ist für viele Unternehmen schon ein sehr positives Beispiel hier, wenn das so eng aufeinander geht. Bei manchen würde man vielleicht von den blauen Balken gar nicht mehr sehr viel sehen. Oder einfach eine andere Darstellung, die sogenannte Flusseffizienz. Wenn ich zum Implementieren eines Features eine bestimmte Zeit brauche, nehmen wir mal an, 10 Stunden, wie stehen diese 10 Stunden im Verhältnis zu dem Zeitraum, den ich ansetze, von dem, dass wir mit dem Feature beginnen, bis es wirklich beim Anwender ankommt? Also sind es dann vielleicht 12 Stunden, sind es 20 Stunden, sind es 100 Stunden? Diesen Faktor gibt diese Flusseffizienz an.
Du möchtest zum Fazit springen, Thomas. Das ist aktuell im Anlass.
Ich springe.
Ganz tolle Bilder, können wir nur empfehlen.
Genau. Fazit.
Hervorragend, wie du das immer machst, so continuous. Ich finde das hervorragend.
Genau. Die Frage wäre vielleicht an der Stelle kurz mal ins Publikum. Was ist Ihr Fazit? Was war jetzt aus dem Vortrag der Punkt, der so in Erinnerung geblieben ist, den Sie mit nach Hause nehmen vielleicht, bevor wir unser Fazit nennen?
Urlaub. Mehr, yeah. Ja. Softwareprojekte sollten wie Urlaub sein. Das ist doch das beste Fazit. Bitte so mitschreiben. Gerne unsere Namen dazu erwähnen. Schiffe versenken. Ja. Im Urlaub. Genau. Am besten. Ja, ich sehe da Parallelen.
Fandst du noch Punkte? Dann.
10-mal die Pollen pro Tag. Können, nicht müssen. Können.
Ja. Okay. Gut, dann lass uns mal gucken, was wir im Vorfeld aufgeschrieben haben.
Ja, wir glauben, DevOps lohnt sich, ja, weil wenn wir das richtig hinkriegen, wie wir es gerade erzählt haben, habe ich ja einen zufriedenen Kunden, der kriegt ja diese App, der am liebsten 5 Sterne geben würde. Der Entwickler ist glücklich, weil er wollte schon immer mal eine App schreiben, wo der Kunde sagt, das ist eine 5-Sterne-App. Und es ist gut fürs Unternehmen, weil wir ja den Zielen des Unternehmens gefolgt sind. Wir unterstützen unser Unternehmen damit. Und vor allem Herausforderungen gibt es viele, ne? Aber wir glauben, es lohnt sich. Und wir haben nicht die Herausforderung heute angesprochen, das haben wir letztes Jahr gemacht, da haben wir alle Probleme aufgezählt, die man so haben kann mit DevOps. Heute haben wir bewusst mal gesagt, nur das, warum sollte man es tun?
Apropos Herausforderungen. Wir beobachten, dass viele glauben, ich kann eine Lösung für diese Herausforderungen kaufen.
Zufällig auch ein Hersteller, der hier anwesend ist? Nein.
Genau.
Nein, das glauben wir auch nicht.
Also manche glauben, dass sie es tatsächlich als Tool kaufen können. Mhm. Andere glauben, okay, ich kaufe mir es in Form von, wie heißt es so schön, Human Resources. Man könnte auch sagen Menschen einfach. Ich kaufe mir einfach einen DevOps-Engineer ein. Und dann haben wir alle diese Herausforderung gelöst. Dann sind wir DevOps. Alles wird gut. Wir können alle die Vorteile, die wir jetzt dargestellt haben, nutzen. Leider wird das so nicht funktionieren. DevOps ist aus unserer Perspektive in allererster Linie ein Mindset-Thema. Wir müssen im Unternehmen das passende Mindset bilden. Und die Herausforderung ist, das müssen wir eben nicht nur auf der Ebene der Softwareentwicklungsabteilung tun, sondern wir müssen darüber hinausgehen. Das heißt, wir müssen diese organisatorischen, strategischen und technologischen Veränderungen aktiv angehen. Deswegen muss aus unserer Sicht DevOps Chefsache sein. Nur dann haben wir eine Chance, das Unternehmen auch so grundlegend zu verändern, wie es notwendig ist.
Also es braucht beides, ne? Ein motiviertes Team, was so arbeiten will, und ein Chef, der von oben das Ganze unterstützt und genehmigt und macht. Sofort, wir sind gleich vorbei. Ja. Die lernende Organisation, ne? Continuous Feedback. Die wirkliche Kraft in DevOps kommt daher, dass wir kleine Schritte machen, messen, wo wir stehen, das Feedback bewusst aktiv entgegennehmen, manuelles, automatisches, andere Formen von Feedback, und dann den nächsten Schritt machen. Wir gehen davon aus, dass wir nicht wissen, was wir bauen, sondern jeder Schritt ist ein Experiment. Wir glauben an nichts. Wir sind uns sicher, jemand braucht das Feature, wir behandeln es trotzdem als Experiment. Alles ist ein Experiment, Und damit man das überhaupt machen kann, brauchen wir auch eine Fehlerkultur. Wir wollen ein Unternehmen schaffen mit einem Mindset, dass wir nicht bestraft werden, wenn mal ein Feature nicht so angekommen ist, sondern dass wir belohnt werden dafür, dass wir es versucht haben. Das ist doch letztlich die Erkenntnis, die wir haben wollen. Das sind für uns die wichtigsten Dinge. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Es war uns wichtig, dass wir so ein bisschen das Warum erklären. Eben Microsoft macht alles andere. Die ganzen Tools werden hier noch zur Genüge gezeigt. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch ohne Live-Demo, mal ein bisschen zu sehen, warum ist das wichtig und wo kann ich in meinem Unternehmen vielleicht mir eine Scheibe abschneiden. Man muss nicht immer alles auf einmal machen. Ich glaube, wir haben auch gut gezeigt, das sind kleine Schritte. Sucht euch eure Rosinen raus und da könnt ihr euch Schritt für Schritt dahin arbeiten. Von uns auch schon mal vielen Dank. Viel Spaß auf der Konferenz. Wenn noch Gesprächsbedarf ist, wir sind die ganze Zeit hier heute genau. Und gerne ansprechen oder auch gleich hier im Anschluss. Vielen lieben Dank. Viel Spaß.
Dankeschön.